Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 18. September 2021, gleich dem 27. Schahriwar, 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Profitgier, eine der Gefahren für afghanisches Kulturerbe. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Vollmitgliedschaft Irans in der SOZ besiegelt. USA verhängen Sanktionen gegen 13 Personen und 8 Unternehmen wegen Beziehung zu Iran und Hezbollah. Und UN-Sicherheitsrat verlängert Mission in Afghanistan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Vollmitgliedschaft Irans in der SOZ besiegelt. Nach rund 12 Jahren Beobachterstatus ist am Freitag dem Antrag der Islamischen Republik Iran auf die Vollmitgliedschaft in der Shankaya-Organisation für Zusammenarbeit SOZ stattgegeben worden. In einer ersten Stellungnahme bezeichnete der Sprecher des iranischen Außenministeriums die Vollmitgliedschaft Irans in der Shankaya-Organisation für Zusammenarbeit als wichtigen Schritt hin zu erweiterten Beziehungen zu seinen Nachbarn und als wichtigen Impuls für eine auf Asien ausgerichtete Außenpolitik. Dazu schrieb Said Khatibzadeh, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik, am Freitag auf seinem Twitter-Account: Wir begrüßen ausdrücklich die Entscheidung der SOZ, die Vollmitgliedschaft Irans zu akzeptieren. Khatibzadeh erklärte: Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, lokale Initiativen zu nutzen, um die Interessen der Region zu fördern. Das iranische Außenministerium betonte auch in einer Erklärung: Iran wird aktive Diplomatie einsetzen, um die Beziehungen zu den diplomatischen Vertretungen der Mitgliedsländer im Rahmen dieser Organisation zu stärken. Das iranische Außenministerium betonte, die Annahme des Antrags der Islamischen Republik Iran auf Mitgliedschaft in der Shankaya-Organisation für Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt und werde eine positive Rolle bei der Entwicklung der Zusammenarbeit und der Beziehungen unseres Landes zu seinen Mitgliedern in allen bilateralen, regionalen und internationalen Dimensionen spielen, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums weiter. Am Ende des 21. SOZ-Gipfels, der gestern in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe stattfand, erklärten sich die Staats- und Regierungschefs der 8 wichtigsten Mitgliedstaaten bereit, die Mitgliedschaft der Islamischen Republik Iran von einem Beobachtermitglied in ein Vollmitglied umzuwandeln und unterzeichneten die entsprechenden Dokumente. USA verhängen Sanktionen gegen 13 Personen und 8 Unternehmen wegen Beziehung zu Iran und Hezbollah. Das US-Finanzministerium hat am Freitag mehrere Personen und Unternehmen wegen Unterstützung der libanesischen Hezbollah auf die Sanktionsliste gesetzt. Das US-Finanzministerium behauptet, Mitglieder des in Libanon und Kuwait ansässigen Netzwerks geben der Hisbollah im Libanon finanzielle Unterstützung. Das US-Finanzministerium behauptete auch, es habe darüber hinaus ein Netzwerk von Finanzvermittlern und fiktiven Unternehmen, die die Hisbollah und die Quds-Brigaden der Islamischen Revolutionsgarden unterstützen, auf der SDN-Liste, Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen und der gesperrten Personen, aufgeführt. In einer auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung heißt es, dass die Sanktionen gegen 13 Personen und 8 Unternehmen gerichtet seien. Die sanktionierten Personen sind Bürger Irans, Chinas, Kuwaits und des Libanon. Sanktionierte Unternehmen sind auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong ansässig. Die Sanktionen kommen in einer Zeit, in der die Regierung von Joe Biden behauptet, sie wolle ihrem Land durch laufende Gespräche in der österreichischen Hauptstadt Wien den Weg zur Rückkehr zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen ebnen. Bislang fanden in Wien 6 Gesprächsrunden zwischen den Iran und anderen Parteien des UN-Sicherheitsrats außer Iran statt, um die Rückkehr zum JCPOA zu erleichtern. UN-Sicherheitsrat verlängert Mission in Afghanistan. Der UN-Sicherheitsrat hat das Mandat der UN-Unterstützungsmission in Afghanistan, UNAMA, um weitere 6 Monate verlängert. Die Mission der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, UNAMA, wurde gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats bis zum 17. März 2020 verlängert. Das Gremium nahm die Resolution, die von Estland und Norwegen eingebracht wurde, einstimmig an. Die Resolution vom Freitag unterstreicht die wichtige Rolle, die die Vereinten Nationen bei der Förderung von Frieden und Stabilität in Afghanistan spielen. Der UN-Sicherheitsrat bekräftigt außerdem sein starkes Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen Integrität und nationalen Einheit Afghanistans sowie seine anhaltende Unterstützung für das afghanische Volk. Die Situation in Afghanistan bleibe unvorhersehbar, erklärte Norwegen nach der Abstimmung. Die Mitglieder des Sicherheitsrates hätten vereinbart, das nächste halbe Jahr für eine Einschätzung zu nutzen, wie UNAMA die afghanische Bevölkerung am besten unterstützen könne. Die Resolution des UN-Sicherheitsrats betont auch die Bedeutung der Schaffung einer inklusiven Regierung, der vollen, gleichberechtigten und sinnvollen Beteiligung von Frauen und der Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten. In der Resolution unterstreicht das Gremium auch die Bedeutung der Terrorismusbekämpfung in Afghanistan. UNAMA, die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, ist eine politische Koalition, die 2002 vom Sicherheitsrat auf Ersuchen der afghanischen Regierung gebildet wurde. Ziel von UNAMA ist es, der Regierung und dem Volk Afghanistans dabei zu helfen, einen dauerhaften Frieden in diesem Land zu schaffen. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Sputnik am Freitag unterstrich der UN-Generalsekretär die Notwendigkeit, Mechanismen einzurichten, um der afghanischen Wirtschaft Geld zuzuführen und um die Wirtschaft vor einem möglichen Zusammenbruch zu retten. In diesem Interview erklärte Antonio Guterres, die Vereinten Nationen sollten Bedingungen schaffen, damit die Taliban von bestimmten Sanktionen ausgenommen werden und humanitäre Hilfe in Afghanistan effektiv verteilt werden kann. Die notwendigen Voraussetzungen für eine wirksame Verteilung der humanitären Hilfe in Afghanistan müssten geschaffen werden, fügte Guterres hinzu. US-Militär entschuldigt sich für Tötung von 10 afghanischen Zivilisten bei einem Drohnenangriff. Das US-Militär hat zugegeben, bei einem Drohnenangriff im vergangenen Monat irrtümlich 10 afghanische Zivilisten, darunter 7 Kinder, getötet zu haben. Washington hat zuvor behauptet, dass diejenigen, die getötet wurden, Terroristen waren. Das Pentagon hatte behauptet, der Angriff vom 29. August habe eine Stellung der IS-Terroristen getroffen, die eine unmittelbare Bedrohung für die amerikanischen Truppen auf dem Flughafen von Kabul darstellten, wobei der Vorsitzende der US Joint Chiefs, General Mark Milley, es einen gerechten Schlag nannte. Aber am Freitag gab General Frank McKenzie, der Kommandeur des US-Zentralkommandos im Pentagon, bekannt, die militärische Untersuchung habe ergeben, dass 10 Zivilisten und der Fahrer getötet worden seien. McKenzie sagte vor Reportern, der Drohnenangriff des US-Militärs sei ein Fehler gewesen, wofür er sich entschuldigte. Dieser Angriff wurde in der ernsthaften Überzeugung durchgeführt, dass er eine unmittelbare Bedrohung für unsere Streitkräfte und die Evakuierung am Flughafen verhindern würde, aber es war ein Fehler und ich entschuldige mich aufrichtig, sagte er. McKenzie fügte hinzu, er übernehme die volle Verantwortung für diesen Angriff und dieses tragische Ergebnis. Medien hatten berichtet, dass der US-Drohnenangriff offenbar auf den falschen Mann abzielte und einen unschuldigen afghanischen Helfer zusammen mit Mitgliedern seiner Familie tötete, aber der oberste US-General bezeichnete den Angriff als gerecht. Zum Zeitpunkt des Angriffs war ich zuversichtlich, dass der Angriff eine unmittelbare Bedrohung für unsere Truppen am Flughafen abgewendet hatte, sagte McKenzie weiter. Unsere Untersuchung kommt nun zu dem Schluss, dass der Angriff ein tragischer Fehler war. US-Außenministerium stimmt Militärabkommen mit Saudi-Arabien im Wert von $500 Millionen zu. Das US-Außenministerium hat gestern ein Abkommen über eine Militärkooperation mit Saudi-Arabien im Wert von bis zu $500 Millionen zugestimmt und es dem US-Kongress zur Prüfung vorgelegt. Wie das Pentagon mitteilte, handelt es sich um die fortlaufende Wartung einer breiten Platte von Hubschraubern, darunter auch eine künftige Flotte von CH-47D Chinook Transporthubschraubern. Dieses Abkommen werde die Außenpolitik und die nationalen Sicherheitsziele der USA unterstützen, indem er dazu beitrage, die Sicherheit eines befreundeten Landes zu verbessern, das weiterhin eine wichtige Kraft für politische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum im Nahen Osten sei, behauptete das US-Außenministerium. Das US-Außenministerium genehmigte den Deal mit Saudi-Arabien, während US-Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt behauptete, er habe den Druck auf Riad zum Stopp des Jemenkrieges ausgeübt. Biden behauptete außerdem, er konzentriere sich auf die Lage der Menschenrechte in dem arabischen Land. Die Menschenrechtsaktivisten haben in den letzten Jahren mehrmals die Haltung der demokratischen und republikanischen Regierungen in den USA gegenüber dem Verkauf von Militärausrüstungen an Riad sowie den Folgen dieser Maßnahmen am Beispiel Jemens verurteilt. Frankreich ruft seine Botschafter in die Vereinigten Staaten und in Australien zurück. Aus Protest gegen ein geplatztes U-Boot-Geschäft hat Frankreich seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian teilte dazu am Freitag mit, der außergewöhnliche Schritt geschehe auf Wunsch von Präsident Emmanuel Macron und richte sich gegen die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, australische Atom-U-Boote ohne Rücksprache mit der französischen Regierung zu liefern. Der amerikanisch-britisch-australische Vertrag sei ein grausamer Schritt und Dolch in den Rücken, erklärte Le Drian. Diese unangenehme, einseitige und unvorhersehbare Entscheidung erinnere mich an viele Handlungen von Trump, fügte er hinzu. Unterdessen teilte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses Reuters mit, die Vereinigten Staaten bedauerten Frankreichs Entscheidung und Washington stehe in engem Kontakt mit Paris. Die USA würden in den kommenden Tagen mit Frankreich zusammenarbeiten, um den Streit beizulegen, fügte er hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 23, Isfahan 24, Shiraz 26 und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Berke, Tempel. Vorgetragen wird es von Nader Esmailzadeh.
ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب، غریب شب زده خورشید و بشناس، غریب تشنه لب دریار دریار. ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون برکه آب، غریب شب زده خورشید و بشناس، غریق تشنه دریار دریا. داشته باش نور پگاه و مبادا گم کنی خورشید و ماه، تو هم آینه ای آینه ای صاف، تو چشمت عکس ماه صاف و شفاف، تو قلبت داشته باش نور پگاه و مبادا گم کنی خورشید و ماه.
نبی خورشید بود و مرتضا ما، زمین و آسمون دلهای آگاه. نبی خورشید بود و مرتضا ما، زمین و آسمون دلهای آگاه.
ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب، غریب شب زده خورشید و بشناس، غریب تشنه دریار دریا. ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون برکه آب، قریب شب زن خورشید و بشناس، غریق تشنه دریا رو دریا.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Es regnete in Strömen und die Karawane kam nur langsam voran. Sie führte eine Kuh mit, die hieß Schansabe. Schansabe war so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter konnte. Der Karawanenbesitzer aber fürchtete um seine Handelsware und deshalb beschloss er, weiterzuziehen. Er ließ die Kuh mit einem Diener zurück. Der sollte sie bringen, wenn es aufgehört hatte zu regnen. Doch auch als der Regen einige Stunden später aufgehört hatte, war Schansabe noch immer erschöpft. Daher ließ sie der Diener, der hungrig und durstig war, stehen und machte sich auf die Suche nach der Karawane. Als er beim Karawanebesitzer eintraf, behauptete er, die Kuh wäre gestorben. Schansabe hatte sich zum Busch geschleppt. Dort stillte sie ihren Hunger und kam langsam wieder zu Kräften. Schansabe entschloss sich, im Wald zu bleiben. Als sie ein paar Tage später wieder durch den Wald streifte, überkam sie plötzlich so große Freude über ihr neues Leben, dass sie ganz laut Mu brüllte. Nicht weit von ihr entfernt hatte der Löwe ihr Gebrüll gehört und glaubte, es käme von einem mächtigen Tier. Er hatte nämlich noch nie eine Kuh brüllen hören. Aus Angst machte er sich schnell auf den Rückweg zum Palast. Unter den Tieren im Busch gab es zwei Schakale. Der eine hieß Kellile und der andere Demne. Demne hatte schnell gemerkt, dass der Löwe sich einige Tage lang nicht blicken lässt und dachte sich, ich muss herauskriegen, was passiert ist. Er erzählte es seinem Freund Kellile, aber der meinte nur, das geht uns nichts an, er bleibt unser König und wir sind weiter seine Untertanen. Aber Demne meinte, ach, weißt du, ich möchte nicht nur ein Diener des Löwens, sondern gerne einer seiner Berater sein. Kellile mahnte ihn, sich lieber nicht in die Angelegenheiten des Königs einzumischen, aber Demne hörte nicht auf seinen Rat. Er ging zum Palast des Löwens. Als er eingelassen worden war, begegnete er dem König mit seinen Beratern auf der Terrasse. Er näherte sich. Der Löwe fragte den Tiger, wer das sei, und der Tiger stellte den Schakal vor. Da rief der Löwe den Schakal, komm näher. Demne verbeugte sich und trat vor. Der Löwe fragte, was er möchte. Demne verbeugte sich und schmeichelte dem Löwen. Er sagte, ich habe immer auf diesen Tag gewartet. Majestät, ich bin euer Diener. Der Löwe erwiderte, du bist ein kluges Tier, du kannst gerne jederzeit herkommen. Demne bedankte sich und ging. Am nächsten Tag tauchte Demne wieder im Palast auf. Diesmal saß der Löwe alleine auf der Terrasse. Demne trat vor und grüßte. Dann sagte er: »Eure Majestät, gestern bin ich gekommen, um euch etwas zu fragen, aber ihr wart nicht alleine.« Da fragte der Löwe: »Ist denn etwas passiert?« Demne: »Nein, ich hoffe zumindestens. Ich habe euch fast jeden Tag im Wald gesehen, aber einige Tage seid ihr nicht mehr gekommen. Ich wollte euch nach dem Grund fragen, mit eurer erlauchten Erlaubnis.« Der Löwe war unangenehm überrascht, ließ sich jedoch nichts anmerken. Nur dieser Schakal hatte also etwas bemerkt. Daraufhin antwortete er: »Ach, es ist nichts Wichtiges. Ich bin ein wenig krank und muss mich ausruhen.« In dem Moment war wieder ein Gebrüll zu hören, denn die Kuh Schansabe graste in der Nähe. Der Löwe wurde bleich. Demne merkte es sofort und dachte bei sich: »Aha, der Löwe fürchtet sich vor diesem Gebrüll.«
Die Fortsetzung dieser Geschichte aus Kelileva Demne müssen wir auf das nächste Mal verschieben. Hier nun unser heutiges Sprichwort, nämlich Man goftam, ki bud qabul kone. Ein Mann wollte mit seinem gesparten Geld aus der nächsten Stadt Ware holen und sie in der eigenen Stadt auf den Markt bringen. In aller Früh steckte er sich einen Geldbeutel in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Unterwegs traf er einen Mann, der war ein Dieb. Er fragte den Reisenden nach seinem Ziel und der vertraute ihm leichtgläubig sofort an, dass er in der nächsten Stadt Ware einkaufen wolle. Er zeigte ihm sogar den Geldbeutel. Der Dieb war sofort Feuer und Flamme. Mit einem künstlichen Lächeln sagte er schlau: »Du kommst mir so bekannt vor. Haben wir uns nicht schon einmal gesehen?« Aber der andere sagte: »Glaube ich nicht.« Der Dieb, dessen List nicht angeschlagen hat, lud ihn daraufhin zum Essen ein. Aber der Reisende sagte, er habe es eilig und wolle früh auf dem Markt ankommen. Der Dieb verabschiedete sich und alarmierte seine Freunde. »Da habe ich einen leichtgläubigen Mann mit viel Geld gefunden.« Die Diebe machten sich gemeinsam auf den Weg zum Bazar. Bald hatten sie den Reisenden aufgespürt. Der hatte aber schon etwas von seinem Geld ausgegeben. Sie überlegten also, wie sie an den Rest herankommen. Sie einigten sich auf den Vorschlag ihres Anführers. Der Anführer der Diebe ging auf den leichtgläubigen Mann zu, begrüßte ihn so herzlich, als wäre er ein alter Freund, den er zufällig im Bazar wiedergesehen hat. »Na sowas, Haji Sahmuddin, wieso seid ihr selber auf den Bazar gekommen? Ein Wink hätte genügt und Leute wie ich hätten euch sofort die Mühe abgenommen.« Der leichtgläubige Mann war verwirrt. »Ich glaube, ihr irrt euch. Ich bin nicht Haji Sahmuddin.« Der Schurke aber sagt: »Wie immer möchtet ihr unerkannt bleiben. Aber Diener wie ich erkennen euch sehr schnell. Erlaubt mir, euch jetzt zum Mittagessen einzuladen.« Der Mann sagte wieder: »Ich bin nicht Haji Sahmuddin.« Da kam auch schon der nächste Dieb: »Oh, guten Tag, Haji Sahmuddin.« Er verbeugte sich und küsste dem verwunderten Mann die Hand. Der murmelte wieder: »Aber ich bin doch gar nicht Sahmuddin.« Und schon kam der nächste Dieb, sprach den Ahnungslosen mit Sahmuddin an. Und jener Dieb, der vortrat, lud ihn zum Essen ein. Da dachte der Mann schließlich: »Die Armen verwechseln mich mit einem anderen. Vielleicht sehe ich diesen Haji Sahmuddin, den sie so gerne mögen, ähnlich. Eigentlich macht es nichts, ich könnte doch die Einladung einnehmen.« Thank you. Und so ging der leichtgläubige gute Mann schließlich mit den Dieben essen. Im Restaurant bestellten die Halunken allerlei gute Dinge. Der leichtgläubige Mann, den es nicht mehr störte, dass sie ihn Khaja Sahmuddin nennen, genoss das gute Essen zusammen mit den Dieben. Nach dem Essen begannen sich die Diebe nacheinander zu verabschieden. Der leichtgläubige Mann aber war schläfrig geworden. Er machte ein Mittagsschläfchen auf der Sitzbank. Schließlich weckte ihn der Besitzer und verlangte die Bezahlung für das Essen. Da protestiert er: »Die haben mich doch eingeladen, die müssen zahlen.« Aber der Besitzer sagte: »Die haben aber gesagt, dass ihr Khaja Sahmuddin seid und es unhöflich wäre, wenn sie selber zahlen.« Da dachte der Mann bei sich: »Was für ein Ärger, ich habe denen doch 100-mal gesagt, dass ich nicht Sahmuddin bin, aber wer hat es geglaubt?« Da musste der Mann alles bezahlen. Langsam begriff er, dass er reingelegt worden ist. So sagt man nun, wenn jemand das Gefühl hat, dass andere ihn mit Lob und Schmeichelei hinters Licht führen wollen: »Ich habe es doch gesagt, aber wer hat es geglaubt?« Man guftam, kibut qabul kone.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie nun unser zweites Musikstück, Shabe Bikessi, was so viel bedeutet wie »Die Nacht ohne niemanden«. Gesungen wird es von Nima Shemshadi.
تو این شبای بی کسی خاطرهات پیش منه، این دل تنگ و سوت و کور واسد تو سینه میزنه، گرد و غبار رفتنت نشسته رو وجود من، میپوسه از دوری تو تمام تار و پود من، تمام تار و پود من. رد نگات رو دل من تنها نشون یادگار، منم یه مش خاطره با حسرت و آه انتظار، دل سر برام و از راب در کردی یه روز، وقتی که عاشقت شدم رفتی بهم گفتی به سوز، دل سر برامو از راب در کردی یه روز، وقتی که عاشقت شدم رفتی بهم گفتی به سوز. روزگار تو هم منو تنها نزار، با من غریب بگی نکن، سادگیمو برون نیار، تو لحظه های بی کسی، لحظه تلخ رفتنت، چقدر دلم گرفته بود، چه تلخ است و گفتنت. Thank you. که با رفتن تو دوباره خورشید میمیره، شب سیاه قسم ها سراغمو باز میگیره، اون روزی که تو اومدی چشات میگفت میخوای بری، رفتی یا سهم من چی شد، دل با کسی در دری، اون روزی که تو اومدی چشات میگفت میخوای بری، رفتی یا سهم من چی شد، دل با کسی در دری. هم منو تنها نزار، با من غریبگی نکن، سادگیمو برون نیار، تو لحظه های بی کسی، لحظه ی تلخ رفتنت، چقدر دلم گرفته بود، چه تلخ است و گفتنت.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Profitgier, eine der Gefahren für afghanisches Kulturerbe. Weiterhin guten Empfang.
In Afghanistan gibt es viele historische Denkmäler. Vieles davon ist noch unbekannt. In diesem Land existieren mehr als 10.000 archäologische Anlagen. Nach Ägypten besitzt Afghanistan die reichsten archäologischen Schätze der Welt. Alles hat mit den Warnungen und Forderungen hinsichtlich des Schutzes der historischen Gegenstände des afghanischen Nationalmuseums begonnen. Es ging darum, die Wiederholung einer Tragödie zu verhindern, die sich vor 20 Jahren ereignete. Mohammad Fahim Rahim, der Leiter des afghanischen Nationalmuseums, hat am 16. August dieses Jahres auf der Facebook-Seite des Museums die Weltbevölkerung und die Verantwortlichen für den Schutz historischer Denkmäler und Gegenstände Afghanistans und des Nationalmuseums um Hilfe gebeten. Er unterstrich, dass in Kabul ein Chaos herrscht und einige dies ausnutzen, um allgemeines und privates Eigentum zu plündern oder zu zerstören. Er betonte, die Direktion dieses Museums befürchte ernsthaft, dass der Museumsschatz nicht davon verschont bleibt. Infolge der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan hat die UNESCO den Schutz des Kulturerbes dieses Landes gegenüber eventuellen Schäden gefordert. Sie gab im Zusammenhang mit der erneuten Machtübernahme der Taliban-Kräfte eine Erklärung heraus, in der sie unterstrich, dass das Kulturerbe in Afghanistan bewahrt werden muss und forderte entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen. Die UNESCO nennt in dieser Erklärung das Kulturerbe und die historischen Plätze in Afghanistan einen Teil der abwechslungsreichen Geschichte dieses Landes, der untrennbar mit dessen nationalen Identität verknüpft ist. Jegliche Beschädigung oder Zerstörung dieses Kulturerbes würden sich, so hieß es, negativ auf die Friedensperspektiven und menschenfreundlichen Hilfen an die afghanische Bevölkerung auswirken. Daraufhin hat auch ICOM, der Internationale Museumsrat, hinsichtlich der zukünftigen Lage des Kulturerbes seine Besorgnis kundgetan und in einer Erklärung geschrieben: Seit kurzem verfolgt der Internationale Museumsrat zusammen mit der Völkergemeinschaft besorgt die Ereignisse in ganz Afghanistan. ICOM ist insbesondere über die Gefahren besorgt, die den afghanischen Zivilisten, Männer und Frauen drohen. Die ihr Leben dem Schutz des reichen und vielfältigen Kulturerbes dieses historischen Volkes gewidmet haben. Ikam äußerte die Hoffnung, dass alle Verantwortungsträger in ganz Afghanistan die Unversehrtheit der Museen, ihrer Kollektionen, des kulturellen Erbes und ebenso, ungeachtet politischer Fragen oder der Frage des Geschlechtes oder der Ethnie, die Unversehrtheit der Experten respektieren, die dieses materielle und immaterielle Erbe beschützt haben. Der Zugang zum Kulturerbe ist ein Menschenrecht und daher sind dessen Schutz und die Pflege eine allgemeine Pflicht und insbesondere eine Pflicht von Regierungen. Dies wird in der internationalen Menschenrechtserklärung und in internationalen Abkommen verbrieft. Internationale Konventionen untersagen die Zerstörung und unrechtmäßige Besitzergreifung von Kulturerbe während eines Krieges und bewaffneten Konflikten. Sie verpflichten die Konfliktparteien zur Wahrung dieses Erbes. Der UN-Sicherheitsrat hat im März 2017 die Zerstörung von Kulturerbe als Kriegsverbrechen bezeichnet und eine Resolution verabschiedet, die dazu dienen soll, den Schutz von Kulturerbe in Kriegsgebieten zu unterstützen. In dieser Resolution heißt es, dass die Urheber der Zerstörung von Kulturerbe als Kriegsverbrecher gerichtlich verfolgt werden können. Gemäß inländischer Gesetze, so auch der Gesetze Afghanistans, ist die Zerstörung, Vernichtung und Beschlagnahme von Kulturerbe verboten und werden Strafen für die Urheber vorgesehen. In Artikel 2 des Gesetzes zum Schutz von historischen und kulturellen Werken heißt es: Die historischen und kulturellen Werke des Landes gehören der afghanischen Bevölkerung und spiegeln ihren Anteil an dem Weiterentwicklungsprozess des allgemeinen Kulturerbes der Menschheit wider. Der Schutz der kulturellen und historischen Werke ist Pflicht der afghanischen Regierung und des afghanischen Volkes. Gemäß Artikel 8, 9, 23 und 57 dieses Gesetzes ist die illegale Verlegung, Beschlagnahme und unerlaubte Ausgrabung sowie der illegale Kauf und Verkauf von historischen Werken und der Handel mit ihnen verboten. Das Kulturerbe Afghanistans hat wegen der vielen Jahre der politischen Instabilität erheblichen Schaden erlitten. Die Taliban haben 2001 durch Zerstörung der Buddha-Statuen das Land eines wichtigen Weltkulturerbes beraubt. Sie haben auch zahlreiche andere wertvolle antike und kulturelle Werke des Landes, auf denen Menschen oder Tiere abgebildet waren, zerstört. Der Diebstahl von historischen Gegenständen Afghanistans, der sich in den vergangenen Jahrzehnten abgespielt hat, ließ Afghanistan mehr als alle in einen Krieg verwickelten Länder der Region von seinem Kulturerbe verlieren. Es gibt zahlreiche Berichte über die Entwendung von kostbaren historischen Gegenständen der Museen in diesem Land, die von Schmugglern an Abnehmer in anderen Staaten verkauft wurden. Auch in den 20 Jahren nach der ersten Regierungsperiode der Taliban hielt leider das Schmuggelgeschäft mit archäologischen und kulturellen Werken an. Erst vor kurzem gingen Gerüchte über den Schmuggel mit Gegenständen aus dem als baktrisches Gold bekannten Fund am archäologischen Hügel Tilla Tepe im Norden Afghanistans um. Dass tatsächlich historische Gegenstände geplündert und ins Ausland geschmuggelt werden, ist an sporadischen Nachrichten über solche Gegenstände, die wieder ins Land zurückgeholt werden, zu sehen. Am 23. April 2021 gab Euronews bekannt, dass eine Kollektion von 33 antiken Gegenständen, welche bei einem New Yorker Verkäufer für Kunstwerke beschlagnahmt wurden, von den USA der afghanischen Regierung übergeben wurde. Laut Auskunft der verantwortlichen Stellen stammen diese wertvollen Gegenstände aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus und wurden bei einem der aktivsten Schmuggler von antiken Gegenständen auf der Welt gefunden. Ebenso kehrten kürzlich 600 historische Gegenstände Afghanistans aus England nach Kabul zurück. Der Leiter des afghanischen Nationalmuseums sagt, dass diese im Laufe von Kriegen gestohlen und nach England geschmuggelt wurden. Im Februar 2009 seien außerdem 2000 andere historische Gegenstände aus Afghanistan von England ins Land zurückgeholt worden. Seit 2007 bis zum April des laufenden Jahres wurden insgesamt 9000 in Afghanistan entwendete historische Gegenstände an das Nationalmuseum dieses Landes zurückgegeben. Aber die Zahl solcher Werke, die sich noch immer in den ausländischen Museen und Privatkollektionen befinden, ist groß. Als die Kommunisten in Afghanistan herrschten, wurden wertvolle Gegenstände in die ehemalige Sowjetunion gebracht. Und es ist nicht klar, was mit ihnen geschehen ist. Sachverständige vermuten, dass historische Gegenstände aus Afghanistan über Pakistan aus dem Land gebracht werden und einige Wohlhabende diese in Pakistan oder an einige in den Anrainerstaaten des Persischen Golfes verkaufen und diese Gegenstände von da aus in europäische Länder gebracht werden. Seit einigen Jahren ist das Informations- und Kulturministerium Afghanistans darum bemüht gewesen, die gestohlenen Gegenstände wieder ins Land zurückzuholen. Zugleich hieß es in der Presse, dass die entwendeten Gegenstände sich bei einigen Staatsmännern Pakistans befinden und diese eine Rückgabe von geschmuggelten Gegenständen verhindern. Nach 2007 hat Interpol jedenfalls im Gefolge der Bemühungen Afghanistans einen Teil der historischen Werke, die sich in europäischen Ländern befanden, wieder an Afghanistan zurückliefern können. Es handelte sich unter anderem um 4.382 historische Gegenstände, die sich in Dänemark befanden. 1.423 historische und kulturelle Gegenstände wurden aus der Schweiz und 2.028 historische Gegenstände aus England zurückgeliefert. Aus Norwegen erhielt Afghanistan 58 Manuskripte mit buddhistischem Inhalt zurück. Die Schmuggler haben sich verschiedener Methoden bedient, um das historische Diebesgut aus dem Land zu bringen. Im Jahre 2013 haben Volksvertreter im Verwaltungsrat von Herat und Karuch-Distrikt berichtet, dass die Leiter eines saudi-arabischen Straßenunternehmens heimlich mit Ausgrabungen und der Entwendung von historischen Gegenständen beschäftigt waren. Diese hatten im Gebiet Khodjechor-Shambe antike Gegenstände gefunden und sie für 4 Millionen Afghani an jemanden verkauft, der Schmuggel mit Antiquitäten betrieb. Balch, Bamiyan, Nimruz, Kabul, Herat und Marv in Afghanistan blicken auf eine mehrere tausend Jahre alte Vergangenheit. Die alte Seidenstraße führte jahrhundertelang durch dieses Gebiet. Dies hat diesem Land eine besondere Bedeutung bei der Entstehung eines Mosaikes aus verschiedenen antiken Zivilisationen wie der des griechischen und persischen Reiches des Zweistromlandes und Indiens verliehen. Afghanistan ist ein kulturreiches Land. Von den griechisch-buddhistischen Statuen und den Illustrationen auf den Felswänden von Bamiyan bis hin zu den Verzierungen und Kalligrafien der Gebäude aus der islamischen Ära. Bleibt zu hoffen, dass dieses reiche Kulturerbe in Zukunft von der Zerstörung, dem Diebstahl und der Vernachlässigung verschont bleibt.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.